Patricia Highsmith, Ediths Tagebuch, aus dem Amerikanischen von Irene Rummler. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Miriam Japp. 1. Edith hatte sich beim Packen das Tagebuch bis zuletzt aufgespart. Hauptsächlich deshalb, weil sie nicht wusste, wo sie es hintun sollte. In einen Karton zwischen Bettwäsche und Decken? In einen der Koffer mit ihren eigenen Sachen? Nun lag es einsam, dick und dunkelbraun auf dem leergeräumten Couchtisch im Wohnzimmer. Die Möbelpacker kamen erst morgen früh. An den Wänden hingen keine Bilder mehr. Die Bücherregale waren leer und die Teppiche zusammengerollt. Edith hatte noch an einigen Stellen gekehrt und sich gewundert, wie viel Staub doch unter den Möbeln liegen blieb, selbst bei einer guten Putzfrau wie Priscilla, die ihr auch heute Vormittag geholfen hatte. Mittlerweile war es fast 5. Brett müsste bald zurück sein. Er hatte vor einer Stunde angerufen und gesagt, er werde wohl doch später kommen als geplant, weil er den richtigen Bohreinsatz für seine Black-and-Decker nicht bekommen habe und es noch bei Bloomingdale's versuchen wolle. Heute ist der letzte Tag, dachte Edith. Der letzte Abend, den die Familie Howland in der Grove Street verbringen würde. Die letzte Nacht. Morgen früh zogen sie um nach Brunswick Corner in Pennsylvania, in ein zweistöckiges Haus mit Rasen drumherum, zwei Weiden davor und ein paar Ulmen und Apfelbäumen dahinter. Dieses Ereignis verdiente wahrhaftig, in ihrem Tagebuch festgehalten zu werden. Dabei fiel ihr ein, dass sie nicht einmal den Tag notiert hatte, an dem sie, Brett und Cliffy, das Haus in Brunswick Corner gefunden hatten. Sie hatten schon geraume Zeit gesucht, etwa 6 Monate lang. Brett befürwortete den Umzug, da Cliffy inzwischen 10 war. Eine ländliche Umgebung wäre ein Segen für den Jungen und etwas, worauf er ein Anrecht hatte. Platz zum Radfahren, die Möglichkeit, das wahre Amerika zu erleben oder zumindest ein Umfeld, in dem viele Familien schon seit mehreren Generationen lebten, länger als die meisten Familien in New York. Stimmte das überhaupt? Edith überlegte ein paar Sekunden und kam zu dem Schluss, dass es nicht unbedingt stimmen musste. »Cliffy«, rief sie, »hast du deine Schubladen schon ausgeräumt?« Schweigen, wie üblich, bevor er antwortete. »Ja«, ein tonloses Stimmchen. Edith wusste genau, dass er seine Kommode nicht ausgeräumt hatte, obwohl er es selbst hatte tun wollen. Sie ging in sein Zimmer, dessen Tür offen stand, und machte sich fröhlich an die Arbeit. Sie spürte, dass der Umzug Cliffy schwer zu schaffen machte, obwohl er das neue Haus gesehen hatte, davon begeistert war und sich auch darauf freute. »Da kannst du ja auch nicht vorwärts kommen, wenn du nur da sitzt und Comics liest«, sagte Edith. Seinen großen, verträumten Augen sah sie an, dass er gar nicht las, sondern nur in die Fantasiewelt sprechender Tiere oder Raumfahrer oder irgendwelcher anderen Wesen einzutauchen versucht hatte. »Es eilt doch nicht, oder?« fragte Cliffy, während er sich mit Schwung wieder aufs Bett hiefte. Er trug Jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift »University of California«. »Nein, mein Schatz, aber wir sollten heute lieber so viel wie möglich erledigen, denn morgen früh fällt noch allerhand Kleinkram an und die Möbelpacker kommen schon um 8.« Cliffy gab weder eine Antwort, noch rührte er sich. Edith fuhr fort, seine Pullover achtlos zusammenzufalten und in einen Umzugskarton zu werfen. Dann folgten die Schlafanzüge, zuletzt die Hemden. »Du solltest dich wirklich freuen, Cliffy. Freust du dich denn nicht, dass du in einem richtigen Haus wohnen wirst? Mit einem Garten ganz für dich allein?«
»Doch, schon.«
»Hat denn keiner deiner Freunde gesagt?« Edith versuchte, ein zerknittertes Hemd aus der untersten Schublade zu ziehen und stellte fest, dass es hoffnungslos festhing, anscheinend festgeklebt, mit hellbraunem Klebstoff, wie es aussah. Was ist denn damit passiert? Keine Ahnung. Cliffy schob seine Hände in die Hosentaschen und ging mit hängendem Kopf aus dem Zimmer. Lächelnd richtete Edith sich auf. »So schlimm ist es auch wieder nicht, Cliffy. Kopf hoch! Wir essen heute Abend beim Chinesen!« Dabei war es ein schönes, weißes Hemd gewesen, sonst ganz sauber. Hatte Cliffy das absichtlich getan? Womit bekam man Klebstoff raus? Mit heißem Wasser? Edith warf das Hemd in den halbvollen Umzugskarton und setzte ihre Arbeit fort. »Cliffy, ist mit Mildew alles in Ordnung?« Ohne die Teppiche auf dem Boden klang ihre Stimme schneidend. »Ja«, sagte Cliffy, ebenso tonlos wie zuvor. Edith hatte die Katze zuletzt auf der Heizkörperverkleidung im Wohnzimmer sitzen und aus dem Fenster schauen sehen, als wollte sie einen letzten Blick aus dem zweiten Stock auf die Grove Street werfen. Um sich zu vergewissern, ging Edith ins Wohnzimmer, wo Mildew mit eingezogenen Pfoten am Boden neben dem Sofa saß. Ein ungewöhnlicher Platz für die Katze. »Mildew«, sagte Edith leise, »du kommst in ein viel hübscheres Haus.« Sie strich der Katze leicht über den Kopf. Mildew schnurrte halb im Schlaf. Mildew war ein gutes Jahr alt. Edith und Brett hatten sie vom Lebensmittelhändler bekommen, der kein anderes Zuhause für sie finden konnte. Sie hatten sie Mildred getauft, aber Cliffy hatte Mildew daraus gemacht und nun wurde sie meist so gerufen. Mit ihrer weißen Brust und den weißen Pfoten, im Übrigen scheckig mit ein paar schwarzen Flecken, erinnerte sie Edith an die Katzen auf Hogarths Gemälden. Eine Ofenkatze, die die Wärme liebt, dachte Edith. In Brunswick Corner würde sie einen richtigen Kamin haben. Zur gleichen Zeit starrte Cliffy aus dem Fenster im Elternschlafzimmer. Er spürte, dass sein Herz schneller schlug. Der Umzug war Wirklichkeit, nicht etwas, was er sich nur eingebildet hatte, sonst wären die Teppiche nicht zusammengerollt und der Kühlschrank nicht fast leer gewesen. Cliffy stellte sich oft viel schlimmere Dinge vor, etwa, dass eine Bombe unter ihrem Apartmenthaus oder sogar unter der ganzen Stadt explodierte und dass ganz New York in die Luft fliegen und kein Mensch überleben würde. Doch auf einmal empfand er diesen Umzug in einen anderen Staat fast so, als ginge tatsächlich eine Bombe unter seinen Füßen los. Er sah sich in dem ordentlich ausgeräumten Schlafzimmer um, bemerkte den kleinen Reisewecker im Lederetui auf dem Nachttisch seiner Eltern und dachte sofort daran, ihn aus dem Fenster zu werfen. Er stellte sich vor, wie er auf dem Pflaster aufschlug, dank der Lederhülle vielleicht sogar ohne kaputt zu gehen. Und er stellte sich vor, wie ein Fremder, hocherfreut über den wertvollen Fund, ihn aufhob und schnell in die Tasche steckte, ehe jemand es bemerkte. Cliffy verspürte das Bedürfnis, etwas zu zerbrechen. Das Bedürfnis, es seinen Eltern heimzuzahlen. Ediths dickes Tagebuch landete schließlich in einem Umzugskarton zwischen zwei zusammengefalteten Bettlaken. Sie musste diesen und den morgigen Tag gleich bei ihrer Ankunft in Pennsylvania darin festhalten, auch wenn es in dem neuen Haus noch so viel zu tun gab. Zum Glück hatte sie ihr Tagebuch in all den Jahren nicht mit Banalitäten gefüllt, was bedeutete, dass noch mehr als die Hälfte der Seiten unbeschrieben waren. Sie hatte es mit 20, als sie noch aufs Bryn Mawr College ging, von einem Mann namens Rudolph Malekin geschenkt bekommen. Er war um die 30, in ihren Augen ein älterer Mann. Und noch heute war es ihr ein wenig peinlich, dass sie sich eine Bibel gewünscht hatte, als er sie irgendwann vor Weihnachten nach einem Herzenswunsch gefragt hatte. Damals hatte Edith ihre metaphysische Phase gehabt. Jakob Böhme, Swedenborg, Mary Baker Eddy und so weiter. Selbstverständlich gab es bei ihr zu Hause eine Bibel,